Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört immer den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Montagnachmittag ist schon wieder Zeit für eine neue Folge Anpfiff 15:30. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Und kann es etwas Besseres geben, als mit Fabi und Sören über das Fußballgeschehen vom Wochenende zu quatschen? Ich glaube eher nicht. Also Jungs, lasst uns direkt loslegen. Grüß euch.
Hallo aus Norddeutschland, hallo zusammen.
Schöne Grüße aus dem Westen, Meerbusch, spätsommerlich oder sagt man schon sommerlicher Herbst, wie auch immer. Mir wird es aber definitiv heute leichter fallen, über die Bundesliga zu sprechen, wenn der Spielverlauf bei meinem Lieblingsteam gestern ein bisschen anders verlaufen wäre. Bin immer noch angefressen.
Bist immer noch angefressen? Konntest du schlecht schlafen? Ja.
Nee, schlafen war okay, aber wie gesagt, ich war doch deutlich genervt. Okay. Zumindest die paar Stunden, bis ich ins Bett ging.
Aber man kann ja auch sagen, man kann ja auch aus positiven Dingen das Positive herausziehen, ne? Auch wenn es dann keine 3 Punkte waren.
Also wir sprechen ja mit Sicherheit gleich nochmal drüber, aber es war ärgerlich, definitiv.
Okay, gut. Dann lasst uns noch mit dem Freitagabend-Topspiel anfangen. Der FC Augsburg hatte Borussia Mönchengladbach zu Gast. Über die Topspiele allgemein, Fabi, über die Auswahl können wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Da war es ja auch wieder hellauf begeistert, aber nein. So, der FC Augsburg feiert am Freitagabend seinen 2. Saisonsieg. 2:1 gegen die Borussia aus Gladbach. Und in der Tabelle gleichzeitig auch durch den Sieg an den Borussen vorbeigezogen. Unterm Strich geht, glaube ich, der Sieg für die Augsburger hinten heraus schon in Ordnung, weil die Gladbacher gerade die erste Halbzeit mehr oder weniger komplett verschlafen haben. Die Augsburger gehen durch ein sehr schönes Tor von Schlotterbeck in Führung, in bester Stürmermanier, Brust angenommen, schöner Volleyabschluss. Ja, 65. Minute, 2-0, Claude Maurie. Ja, und Kleindienst dann verkürzt, 72. Minute und hinten raus keine Schlussoffensive mehr wirklich der Gladbacher stattgefunden. Ja, das eigentliche typische Gesicht der Gladbacher.
Ja, perfekt zusammengefasst. Ich glaube, gerade aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg absolut in Ordnung. Da hat Gladbach gar nicht so wirklich am Spiel teilgenommen. Klar, zu spät aufgewacht, aber was, glaube ich, auch aufgefallen ist, also zumindest aus meiner Sicht, ist, dass Gladbach sich irgendwie sehr schwer tut, gerade auch sich klare Torchancen zu erspielen, obwohl sie ja auch im Mittelfeld durchaus Spiele haben mit Stöger, Weigl, die ja eigentlich schon auch Qualität mitbringen, aber im Moment oder in den letzten Wochen, muss man ja sagen, rufen sie es nicht so ab. Und der Saisonstart ist definitiv misslungen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange sich Seoane noch halten wird, denn ich glaube auch, die Ergebnisse sind nicht da. Die Art und Weise, glaube ich, wie sie Fußball spielen, ist auch noch nicht so das, was man erwartet. Da dürfte es jetzt gerade auch in der Länderspielpause sicherlich noch ein paar Diskussionen geben.
Ich wollte gerade sagen, 2 Spiele gewonnen, 4 Niederlagen, 6 Spielen. Ich glaube, die Borussia, Fabi, hat es sich deutlich besser vorgestellt, den Saisonstart allgemein jetzt nach 6 Spieltagen.
Ich glaube einfach, dass es so ist, wie die letzten Wochen auch immer gesagt habe. Also gegen die Top-Mannschaften tut man sich leicht, irgendwo eine Leistung abzurufen, die wirklich gut war, teilweise sehr gut war. Gegen die vermeintlich kleineren Gegner oder so wie ich es mittlerweile sehe, dass am Freitagabend 2 Mannschaften auf Augenhöhe miteinander oder gegeneinander gespielt haben, dass es dann eben umso schwerer fällt. Und ich fand, an sich hat man das beiden Mannschaften angemerkt, dass es vom Niveau her nicht das allerhöchste ist, was die Bundesliga zu bieten hat. Dementsprechend ist die erste Halbzeit auch richtig wenig bis gar nichts passiert. Und in der zweiten Halbzeit muss man sagen, am Ende hat das Spiel dann möglicherweise nur noch oder eigentlich nur von der Spannung gelebt, weil klar die Tore der Augsburger dazu geführt haben, dass ein bisschen Schwung in die Partie gekommen ist. Aber es war jetzt sehr, sehr übersichtlich. Und bei den Gladbachern bereitet mir das schon auch ein Stück weit Sorge, dass man selbst nach dem Anschlusstreffer eigentlich auch kaum ein Aufbäumen gespürt hat. Kaum wirklich dieser Wille, zumindest zum Ausgleich zu kommen. Das war wirklich extrem harmlos. Und am Ende des Tages können sich die Augsburger über 3 Punkte freuen, die elementar wichtig sein werden für den Rest der Saison. Aber wirklich berauschend war das dann in dem Sinne auch nicht.
Nee. 7 Punkte bei den Augsburgern jetzt nach 6 Spieltagen, überm Strich weiter im Platz 13. Gehen sie zumindest erstmal beruhigt in die Länderspielpause, ansonsten bei einer Niederlage wäre es da wahrscheinlich auch unruhig geworden. Dann lasst uns mit einer Mannschaft weitermachen, die am Samstag ihren positiven Trend der ersten 6 Spiele fortsetzt. Der SC Freiburg gewinnt an der Weser, 4. Saisonsieg eingefahren, ein schmutziges 1-0, glaube ich, kann man sagen. Erste Halbzeit hat man, glaube ich, beiden Teams angemerkt, sehr auf die Defensive bedacht. Freiburg hat zwar mehr vom Spiel gehabt, aber alles in allem Abnutzungskampf. Beide Mannschaften gut neutralisiert, wenig Torchancen. Und am Ende, in der zweiten Halbzeit, 75. Minute, ist dann ja, schlecht verteidigt von den Bremern und eine Einzelleistung von Doan. Zieht dann von außen rechts in den 16er rein, schön mit links ins lange Eck, 1-0. Und dann die Bremer Schlussoffensive ist dann leider nicht vom Erfolg gekrönt gewesen. Haben nochmal alles nach vorne geworfen, einige gute Chancen gehabt. Nur Arthur Bolu an dem Tag auch nicht zu überwinden gewesen. Zweimal richtig gut pariert zum Schluss gegen Weiser und Grühl. Und am Ende steht ein 1-0 Auswärtssieg für die Freiburger.
Ja, und ich glaube, das bestätigt auch den Trend der letzten Wochen. Du hast es angesprochen, dass sie einfach auch solche Spiele für sich ziehen oder auf ihre Seite ziehen. Ich finde schon, dass sie auch über das gesamte Spiel schon die bessere Mannschaft waren. Du hast gesagt, die Torchancen waren vielleicht nicht die hundertprozentigen, aber sie haben sich belohnt. Und ich glaube, in Bremen tun sich in den nächsten Wochen und Monaten noch viele Gegner schwer. Sie haben auch eine gute Mannschaft. Das hat man, glaube ich, letzte Woche gegen Hoffenheim gesehen, dass sie auch Spiele drehen können. Und von daher, glaube ich, kann Freiburg mit dem 1-0 sehr, sehr gut leben. Bremen, klar, muss sich sicherlich vorwerfen lassen, dass sie zu spät dann eben auch offensive Gefahr ausgestrahlt haben. Aber für Freiburg ist, glaube ich, der Saisonstart im Moment zumindest, wenn man so ein erstes Fazit ziehen möchte, glaube ich, mehr als gelungen.
Und Julian Schuster-Fabi hat ja quasi der gleichen Mannschaft nochmal sein Vertrauen geschenkt, die letzte Woche noch 13-0 zu Hause gegen Pauli verloren hatte. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt so typisch, aber die Mannschaft hat auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt. Und mit dem Start hat, glaube ich, in Freiburg am Anfang der Saison keiner so wirklich gerechnet.
Ja, also wie gesagt, ich möchte da auch ehrlicherweise ein bisschen widersprechen, weil eine Reaktion in dem schlechtesten Bundesligaspiel an diesem Spieltag habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Man muss auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, das sind Mannschaften, die der SC Freiburg mit der Qualität, die sie im Kader haben, einfach auch gewinnen kann. In dem Fall würde ich sagen, dass es am Ende sogar eher meines Erachtens schon auch ein bisschen glücklicher Dreier war. Klar, wenn man rein auf die Zahlen guckt und dann sind wir wieder beim Ergebnissport Fußball, sieht das alles sehr, sehr gut aus. Trotzdem glaube ich, ich glaube, es war an den ersten 6 Spieltagen Stuttgart war sozusagen der einzige wirklich Gegner mit einer gewissen Qualität, wo die Freiburger was Zählbares mitnehmen konnten. Ein überschaubarer Auftritt in München und ansonsten haben sie die Spiele gewonnen, die sie eigentlich gewinnen müssen. Gut, das war in der Vergangenheit vielleicht auch manchmal so. Am Ende des Tages, glaube ich, war es ein Spiel, was aus meiner Sicht nicht unbedingt den Sieger verdient gehabt hätte, um es ganz ehrlich zu sagen. Für die Bremer ist auch ehrlicherweise in der Tabelle nicht wirklich viel passiert, stehen immer noch relativ solide mit 8 Punkten da. Und von daher wäre es das Spiel, wo ich am wenigsten Aufmerksamkeit schenken würde an dem Samstagnachmittag, zumindest meines Erachtens.
Ja. Die Freiburger mit den 4 Siegen auf Platz 12, Platz 4 stehen.
Man stellt sich mal vor, wenn die das Heimspiel gegen Pauli noch gewonnen hätten, was ja durchaus, sage ich jetzt mal, im Rahmen der Möglichkeiten gewesen wäre, dann wäre der SC Freiburger als Tabellenführer in die Länderspielpause gegangen.
Richtig, genau.
Deswegen. Unglaublich.
Gut, wer auch nicht als Tabellenführer in die Länderspielpause geht, ist Bayern 04 Leverkusen. Zum 120-jährigen Jubiläum hatten sich die Leverkusener eigentlich, glaube ich, einen perfekten Geburtstagsgast eingeladen und am Ende, Sören, entwickelten sich die Kieler als Partycrasher.
Partycrasher, ich glaube, das stimmt sehr gut und sie haben einfach die Schwächen von Leverkusen offengelegt. Leverkusen 2-0 in Führung gegangen in der ersten Halbzeit, beziehungsweise wir haben im 2-1 in die Halbzeit gegangen, wobei man schon den Eindruck hatte, gerade auch nach dem 2-0 von Leverkusen, dass die Chance schon da war, jetzt die Kieler auch abzuschießen. Aber da muss sich Leverkusen ja den Vorwurf gefallen lassen, dass die Kieler am Leben gehalten haben. Dann ist Kiel zurückgekommen. in der zweiten Halbzeit und glaube, da hat Leverkusen einfach die Probleme gehabt, die sie die Saison bis jetzt einfach noch haben. Und das ist die defensive Anfälligkeit. Sie haben unglaublich viele Fehler gemacht. Vor allen Dingen haben sie nach dem 2-0 ja, viele Gänge runtergeschaltet und das kannst du dir nicht erlauben. Und die Kieler waren dann mutig. Sie haben es gespürt, dass sie eine Chance hatten. Klar, haben dann profitiert von dem Elfmeter, aber dann waren sie da und dann haben sie, ich glaube, verdient einen Punkt geholt.
Und was machen wir mit den Leverkusern, Fabi? Können wir das allgemein wieder wie ganze Zeit schon in der Liga auf mangelnde Konzentration und vielleicht, ja, vielleicht auch ein bisschen Einstellung schieben? Die defensive Stabilität ist der Mannschaft ja eigentlich die komplette Saison schon abhanden gekommen, im Gegensatz zu letzten Jahr, ne? 12 Gegentore jetzt schon.
Also ich bin ehrlicherweise am Überlegen, also klar, du startest in das Spiel mit einem 2-0, dann bin ich ab dem Moment, bin ich voll bei dir, dass man vielleicht zu viele Gänge nach unten geschalten hat, dann in dem Sinne auch ärgerlich, sagst nach einer, ja, oder aus dem Nichts, letztendlich nach einer Ecke, den Anschlusstreffer, das kann dir immer mal passieren. So, und dann kommt der Moment, wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger wird, sozusagen, ja, den Schalter wieder umzulegen. Und ich glaube, der große Unterschied zum letzten Jahr ist, dass halt in der einen oder anderen Situation das Spielglück nicht mehr auf der Leverkusener Seite steht, weil ich glaube, zum Ende hin, jeder, der das Spiel gesehen hat, es war drückend, was die Leverkusener mit den Kielern gemacht haben. Aber es hat halt am Ende dann nicht mehr zu dem ganz späten Tor gereicht. Wäre das Spiel 3 zu 2 für die Leverkusener ausgegangen, würden wahrscheinlich jetzt gar nicht drüber reden. Ich meine, die Kieler im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich hinten einigeln, war so zu erwarten, dass die Leverkusener dann aber über relativ viele Strecken des Spiels keine Lösungen finden konnten. Das war für mich tatsächlich wirklich überraschend.
Und wieder in der Anschluss zur Halbzeit fällt, ne? Am zweiten Pfosten da der Stürmer vergessen worden, Geschwill. Ja, das sind Sachen, die dürfen eigentlich auch gegen kleine Gegner nicht, sollten nicht gegen kleine Gegner passieren. Und wir am Anfang nach 10 Minuten, glaube ich, war es für Leverkusen 2-0, da hätte es ja schon da schon keinen Pfifferling mehr auf Kiel gesetzt, ne? Also hast du eigentlich
Dann
gedacht, es ist nur eine Frage der Höhe.
möchte ich nur an meinen schlauen Spruch in unserer WhatsApp-Gruppe erinnern, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass, glaube ich, Leverkusen an diesem Spieltag eine Mannschaft wäre, die das große Glück hat, gegen Holstein Kiel spielen zu dürfen. Weil ich glaube, es gab viel oder hätte viele andere Mannschaften gegeben, die Form oder das Momentum so ausnutzen hätten können, dass die Leverkusener nicht mal mit einem Punkt vom Platz geht. Und
Ja,
ich
das
sage es
stimmt.
immer wieder, wenn du Meister wirst und du spielst im Jahr danach und du bist der Gejagte, dann gehen viele Dinge nicht mehr so einfach von der Hand wie im Vorjahr.
Das stimmt. Zumindest hatten die Leverkusener ja unter der Woche noch ein Erfolgserlebnis. Zweites Spiel in der Champions League auch jetzt zu 0-1-0 gegen Milan gewonnen. Da stehen sie mehr als gut da und da steht die Defensive derzeit auch, ne? Also war ein hart erkämpftes Spiel gegen Milan, war, glaube ich, zu erwarten, aber am Ende fragt da ja, glaube ich, auch keiner mehr nach. Nope. Dann lass uns doch mit einer anderen Mannschaft in der Champions League weitermachen, Sören, die ein wahres Schützenfest unter der Woche abgefackelt hat.
Ja, aber scheinbar scheint es nur international zu funktionieren, in der Bundesliga nicht. Borussia Dortmund verliert 2 zu 1 gegen Union
Ach,
Berlin.
jetzt weiß ich, über wen wir sprechen.
Und das gar nicht mal so unverdient, weil sie einfach kein gutes Spiel in Berlin gezeigt haben. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit kamen sie überhaupt nicht klar, auch mit der durchaus mutigen Spielweise von Union Berlin, sind ja schon immer früh draufgegangen. Provoziert dann auch wirklich teilweise haarsträubende Defensivfehler in der Innenverteidigung vom BVB. Und in der zweiten Halbzeit, ja, okay, es war ein besserer Auftritt, ja, sie haben den Anschlusstreffer gemacht, aber danach muss man auch, glaube ich, ehrlich sagen, die Chance, wo man jetzt sagt, okay, da war das 2-2 definitiv drin, gab es nicht. Von daher war das ein absolut verdienter Sieg für Union Berlin. Und der BVB ja, steckt so ein bisschen. Ja, zwischen den Stühlen, sage ich mal. Sie hatten du hast gesagt, den fantastischen Sieg in der Champions League. Nur du musst halt eben auch deine Arbeit erledigen in der Bundesliga. Und gerade auswärts scheint es noch überhaupt nicht zu klappen. Und da muss sicherlich Nuri Sahin auch ansetzen, dass man irgendwie diese Konstanz, die noch nicht da ist, auf den Platz bringt.
Ja, und dann an so einem Spieltag, wenn dann sogar Kevin Vogt trifft, ne, nach über 10 Jahren kein Tor geschossen, dann gegen Dortmund sich den Ball da zum Elfmeter hinlegt, dann kommt, glaube ich, an einem Tag dann alles zusammen. Ja, Fabi, aber 9 Kilometer weniger zu laufen ist dann auch so eine Sache für sich. Ne? Ein Trainer früher hat mal gesagt, also laufen, hinter Mann herlaufen, das ist, glaube ich, das Mindeste, was man machen sollte und kann und dagegen halten. Aber es war ja beim BVB überhaupt nicht der Fall. Ne? Schon ordentlich, gerade in der ersten Halbzeit, so sagte es, den Schneid abkaufen lassen.
Also es gibt ein paar Dinge, die mir da am Samstag aufgefallen sind. Tatsächlich, also Nummer eins, wenn ich mir die Aufstellung angucke, was ist mit Wunderkind Niklas Süle, der so stark in der Vorbereitung war und offensichtlich jetzt die letzten Spiele immer mal wieder eher weniger die Option für die Startelf war. Ich finde einfach tatsächlich, dass es so ein bisschen am Gerüst hapert, auf dem Şahin aufbauen möchte, weil ich, wie gesagt, die Zentrale mit Groß, Can, ich finde, da fehlt es einfach dann auch aus der Zentrale heraus an der fußballerischen Qualität, weniger bei Pascal Groß, aber Emre Can ist für mich keiner, der das Spiel lenkt oder von hinten raus ja derjenige ist, der ja gepflegt die Spieleröffnung mitgestalten kann. Es hängt vieles an Julian Brandt, der sozusagen im Moment ja, so ein bisschen der Spielmacher, der Zehner ist, an dem aber jetzt am Samstag auch ziemlich viel vorbeigelaufen ist und in Summe eine desaströse, schlechte erste Halbzeit führt dann dazu, dass du durch individuelle Fehler ja auch noch dazu beiträgst, dass überhaupt die Unioner auch in Führung gehen. Der Elfmeter für mich auch ein klassischer Schlotterbeck, war jetzt auch nicht das erste Mal. Klar, das zweite Tor aus dem Getümmel heraus oder vom 16er, dass der dann auch mal durch alle Beine durchrutscht, ist dann ein bisschen Glück für die Unioner, aber es war zu dem Zeitpunkt auch, denke ich, von der Höhe her verdient, weil für mich eigentlich nur die Unioner gespielt haben. Und ich finde dann einfach, merkt man in der zweiten Halbzeit auch mit den Wechseln, die dann bei Dortmund aufs Feld kommen, wo ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl habe, dass da die allerhöchste Qualität nachgelegt wird. Ist zumindest nur mein Eindruck und bestätigt eigentlich das, was ich von den Dortmundern dieses Jahr erwarte, dass es ganz schwierig wird, unter die ersten drei, vielleicht sogar vier zu kommen. Mit solchen Leistungen, aber auch mit dem Kader. Tut mir leid, wenn ich das so ausdrücke.
Ich glaube, eins der Hauptprobleme bei den Dortmundern ist derzeit die Defensive. Du hast Schlotterbeck angesprochen. Ne? Also gleich wie Waldemar Anton eigentlich, glaube ich, ein Formloch momentan, ein Formtief derzeit. Also Anton längst nicht auf dem Niveau wie letztes Jahr in Stuttgart. Schlotterbeck immer wieder diese Aussetzer. Dann holt man einen Kuto. Offensiv mit Sicherheit der ein oder anderen guten Aktion, aber auch teilweise vielen Fehlern im Aufbau und auch nach hinten im Defensivbereich. Dann Union richtig gut gemacht, Pascal Groß eigentlich ja, auf den Füßen gestanden, in Manndeckung genommen. Und dann hast du eigentlich das komplette BVB-Spiel komplett lahmgelegt schon. Ne? Da ging dann nach vorne sehr, sehr wenig. Und ja, dann kommt noch eine oder andere Baustelle mit Maxi Bayer, der, glaube ich, auch ein kompletter Fremdkörper bei dem Spiel war. Ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt seine beste Position, aber Guirassy vorne auf der 9 und dann dahinter meistens mit Julian Brandt auf der 10. Ja, sind die beiden Positionen für ihn dann halt auch besetzt. Also ich bin echt mal gespannt, wie es da bei den Dortmundern so weitergeht in den nächsten Wochen. Und so an. Auch noch was zum
Und
Spielchen?
dann kommt.
Ja, also die Frage ist, also ich konnte es mir persönlich nicht erklären am Samstag. Also wie erklärt man es, dass du unter der Woche offensiv einfach so zur Geltung kommst, so viele Tore schießt und dann gegen Union Berlin, das war ja ein komplett anderes Gesicht. Fabi hat es angesprochen, auch was Mittelfeldaufbau mit Can, mit Groß, das wirkt ja alles andere als ja, nach tollem Offensivfußball. Und das ist die Frage oder die Erklärung, die wir suchen müssen, glaube ich, warum diese Schwankungen einfach da sind.
Aber das ist ja
Ich finde.
eigentlich nichts Neues. Ist ja das Gleiche wie die letzten 2, 3 Jahre in Dortmund, ne?
Ja,
Aber
wobei sie doch jetzt ihren Wundertrainer, ihren Wunschtrainer haben und scheinbar wird es ja trotzdem nicht besser.
das ist ja auch so ein Punkt, wo ich aussage, dass es ja so ein paar Positionen gibt, wo du genau weißt, bei Dortmund, dass sie qualitativ nicht nachlegen können. Nehmen wir nur die Außenverteidigerpositionen. Ich meine, klar gibt der Kader die ein oder andere Alternative her oder vielleicht ein ja, potenziell hochwertiges Talent. Und dann darf man so ein Spiel unter der Woche, ja, du musst 7 Tore in der Champions League erstmal schießen, absolut phänomenal. Trotzdem ist Celtic jetzt mit Sicherheit nicht das Regal, an dem man sich messen lassen muss. Das muss man ja auch so ehrlich sagen. Die schottische Liga, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, wie gesagt, man darf das alles nicht überbewerten. Und wenn du in der Bundesliga an den ersten 6 Spieltagen, was ja dann auch noch dazu kommt bei den Dortmundern, wenn man die Statements nach dem Spiel da hört, Kobel spricht noch von einem ziemlich guten Spiel, was die Dortmunder abgeliefert haben. Ja, da frage ich mich schon auch. Einstellung, vielleicht Selbstreflexion, weil es waren viele Spiele jetzt auch an den ersten Spieltagen dabei. Nehmen wir die erste Halbzeit gegen Bochum. Wenn Buadu das 3-0
3-0,
macht,
ja.
dann wird es vielleicht auch kein 4-2 mehr. Und die Auftritte in Bremen etc.
In
Pipapo
Stuttgart,
und
die
in
katastrophalen Niederlagen.
Stuttgart, genau, und dann kommen jetzt die Spiele, du spielst dann gegen Leipzig, gegen Bayern, gegen Leverkusen, Frankfurt, das kann echt eine ganz, ganz schwierige Saison werden und dann hilft es ja auch nichts, wenn du unter der Woche mal so einen Gegner wie Celtic abschießt, wenn du in 2 Wochen in Madrid aufläufst und da auch die Hucke voll bekommst, dann weißt du nämlich, wo du stehst.
Ja.
Und dann brennt mal richtig der Baum.
Ja, vor allem, wenn du dieses Jahr dann eine Mannschaft hast, die vielleicht wie die letzten Jahre dann überperformt, mit der keiner rechnet. Und dann fällst du hinten ruckzuck von Platz 5 runter und dann spielst du nächstes Jahr ja, Europa League. Ne? Und ich glaube, das will in Dortmund auch keiner. Naja, gut. Von der Europa League träumen, Sören, tun zwei ganz andere Mannschaften auch schon seit Jahren, seit längerer Zeit. Der VfL Bochum als aber auch der VfL Wolfsburg. Ja, und deine Bochumer kassieren die nächste Heimniederlage. 3-1 geht das Spiel verloren gegen den VfL Wolfsburg. Vermeidbar oder auch wieder eine verdiente Niederlage?
Na, ich würde schon sagen, verdiente Niederlage. Hättest du mich kurz nach dem Spiel angesprochen, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen anders gesehen. Aber wenn man ein bisschen Abstand dazwischen hat, muss man schon sagen, dass der VfL ist 2-0 in Rückstand geraten in der ersten Halbzeit, wo man auch da die Probleme der aktuellen Saison oder auch schon der letzten Saison einfach nach wie vor sieht, dass sie defensiv Probleme haben. Zweite Halbzeit. Alle noch da?
Ja, alles gut, alles gut.
Zweite Halbzeit war es schon ein besserer Auftritt. Man hatte die Drangphase, wo man dann auch das 2-1 gemacht hat. Aber dann, klar, in der Endphase war Wolfsburg abgezockt, hat die Konter gut ausgespielt. Dementsprechend steht eine 3-1-Niederlage, wo man aber auch klar sagen muss, dass der VfL im Moment nicht die Qualität hat, solche Gegner zu schlagen. Gerade offensiv erspielt man sich nicht so viele Torchancen und wenn du defensiv nach wie vor Probleme hast, verlierst du solche Spiele. Und auch wenn der Faktor Ruhrstadion immer noch dazukommt bei Heimspielen, muss das die Analyse sein. Ich glaube, das weiß auch Peter Zeidler, dass die Qualität oder das Niveau, wie man Fußball spielt, aktuell nicht reicht, um 3 Punkte zu holen, um eine Mannschaft wie Wolfsburg, die sicherlich jetzt auch noch nach und nach an die Top 6, 7 ranrücken werden, zu bezwingen. Und das muss die Aufgabe sein, in der Länderspielpause es besser zu machen. Wobei, ehrlich gesagt, die Aufgaben werden nicht leichter mit Hoffenheim und München, dann noch Stuttgart. Also es wird ein langer Weg, es wird eine lange Saison. Und man muss schauen, wo man die Punkte holt. Aber mit der Leistung wird es schwer.
Ja, du hast die nächsten Gegner angesprochen und dann wären wir ja wieder bei den Spieltagen 9 bis 10. Das sind ja so die Spieltage, wo der VfL Bochum überhaupt erstmal in den letzten Jahren auch die ersten 3 überhaupt eingefahren hatte, ne? Um das mal vielleicht als
Ja,
kleinen Hoffnungsschimmer in den Raum zu
aber
werfen, ne?
klar, man kann das war auch im Interview mit Dariusz Wosz in der Halbzeitpause war das ein Thema, aber ich muss ehrlich sagen, also wenn du die Möglichkeit hast, jedes Wochenende Punkte zu sammeln, dann sammle auch Punkte und fang nicht erst an, dich darauf auszuruhen. Die Mannschaft, klar hat die Mannschaft einen Umbruch, aber die Qualität ist da, in der Liga zu bleiben. Gerade wenn du Mannschaften wie St. Pauli und Kiel hast. Und wie gesagt, man kann jetzt sagen, ja, letztes Jahr hat es auch geklappt. Sicher, aber man muss anfangen, Punkte zu sammeln und mit der Art und Weise, wie man Fußball spielt, wird es auch im 9. und 10. Spieltag nichts, wenn es da keine Besserung gibt.
Besserung gab es auf jeden Fall auf der Wolfsburger Seite. Der VfL Wolfsburg hat sich, glaube ich, jetzt auch mal bei dem Spiel für eine auch wieder gute Leistung belohnt. Die letzten Wochen immer mal wieder Leverkusen, Frankfurt, Bayern auch immer gute Spiele gemacht. Hätte man vielleicht auch den einen oder anderen Punkt ja, verdient gehabt. Aber jetzt ist der VfL Wolfsburg ein richtig gutes Spiel gemacht. Gerade die offensiven Außen haben mir richtig gut gefallen. Mit dem Tempo hatten die Bochumer ja allgemein ziemlich so ihre Probleme. Immer wieder schnelle Umschaltmomente und gerade das 1-0, Fabi Sören, der Pass da von Amura mit dem Außenriss, wie er den spielt, also war schon richtig geil, oder? Also war schon ein überragender Mann eigentlich bei dem Spiel gewesen. Und dann gehe ich auch davon aus, wie du es sagtest, dass die nächsten Wochen die Wolfsburger auch weiter nach oben sich ranpirschen werden. So, und dann hat der Fabi noch was zum Spiel zu sagen oder möchtest du dich dem Samstagabend-Topspiel widmen?
Topspiel, ja, guter Begriff. Tatsächlich, ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, tatsächlich zu dem Bochumer vielleicht noch eine kleine Sache, weil es uns ja alle drei ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, das Positivste, was man aus dem Spiel mitnehmen kann, ist, dass sie sich nicht geschlagen gegeben haben, dass sie nach wie vor versucht haben, wirklich auch auf den Ausgleich zu drängen. Aber ich glaube, hier Zeidler ist im Moment auch ein Stück weit die ärmste Sau der Liga, weil er halt einfach nicht die Mittel hat, um vielleicht auch seinen Stil oder seinen Fußball so spielen zu lassen, wie er sich vorstellt. Und deswegen muss man wirklich einfach nur beide Daumen drücken, hoffen, dass es dann wieder zu dem Faktor kommt, den das Stadion einfach auch mit sich bringt, dass man zu Hause die Punkte so sammelt, dass es vielleicht am Ende reicht, um zumindest den Relegationsplatz zu besetzen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sehe ich drei Mannschaften, das ist Pauli, Kiel und dann eben der VfL, die einfach von der Qualität her abfallen in der Bundesliga.
Okay. Aber nur eine letzte Frage. Eine letzte Frage, vielleicht an euch beide. Ist der Kader denn im Gegensatz zum letzten Jahr wirklich schlechter, Sören? Oder würdest du sagen, eher doch nicht, oder?
Eher nicht. Also klar, man kann jeden Namen durchgehen, aber ich glaube, wenn du Schlüsselspieler wie De Witt verpflichtet hast, wichtiger Spieler in der holländischen Liga gewesen, Jakub Medic, eigentlich ein super Innenverteidiger für Bochumer Verhältnisse. Also die Mannschaft ist nicht schlechter geworden.
Aber da darf ich auch einmal einschmeißen. Weil wenn man ganz ehrlich ist, hättest du letztes Jahr auch schon absteigen können, ja. Vielleicht sogar müssen in einer gewissen Hinsicht. Und dass du, wie gesagt, an der Qualität arbeiten musst, das war jedem in der Sommerpause klar. Dann hattest du einen massiven Umbruch eigentlich in allen Führungspositionen. Und das ist schon auch ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Und die ein oder andere Mannschaft, die vielleicht sonst innerhalb der Kragenweite unterwegs war, hat ein bisschen nachgerüstet. Und jetzt bist du einfach in der Situation, wo du weniger Qualität hast als die meisten anderen in der Liga und mit anderen Dingen punkten musst. Und das ist einfach Konzentration, Einstellung und in jedem Spiel, vor allem zu Hause, alles raushauen. Und du darfst halt die Big Points nicht liegen lassen wie gegen Kiel in einem Heimspiel, wo du nur 1-1 spielst.
Richtig, das stimmt. So, und ein direkter Konkurrent hatte dann die große Ehre, das Samstagabend-Topspiel unter anderem zu bestreiten gegen den FSV Mainz 05. Kassiert der FC St. Pauli zu Hause eine ziemliche deutliche 3-0 Heimniederlage. Am Ende ein verdienter Sieg der Mainzer, die früh schon die Weichen auf Sieg gestellt haben. Innerhalb der ersten Viertelstunde führten die Mainzer schon 2-0. Eiskalt die Fehler der St. Paulianer da bestraft, sowohl einen Torwartfehler als auch einen Fehlpass kurz vor der Torentstehung zum 2-0, eiskalt ausgenutzt. Pauli war bemüht, glaube ich, aber hat einfach nicht gereicht. Für mehr war nicht drin. Und dann war es Johnny Burkhardt, 65. Minute, mit der Vorentscheidung 3-0 und da war das Spiel eigentlich schon zugunsten der Mainzer gelaufen.
Ja, ein Wort, was für mich, glaube ich, oben drüber steht, ist Effektivität. Die hat Mainz an den Tag gelegt. Ich würde schon sagen, dass St. Pauli auch mit der Qualität, die sie eben haben, schon viel Aufwand betrieben haben, eigentlich einen ordentlichen Auftritt hingelegt haben, wenn man die Torschussstatistik vergleicht, 17-8. So, und Mainz hat eben da aus ihren 8 Chancen 3 Tore gemacht. Das, glaube ich, analysiert das Spiel, glaube ich, ganz gut, dass Mainz brutal effektiv war vor dem Tor und St. Pauli eben nicht, plus eben die Fehler, die du angesprochen hast, die man natürlich vermeiden muss, um Spiele zu gewinnen. Aber klar, unterm Strich hat Mainz einen verdienten Sieg angefahren.
Mhm. Begünstigt durch einen Doppelpacker von Johnny Burkhardt. Und Fabi hat sich das Spiel gar nicht angeschaut.
Doch. Tatsächlich. Wie gesagt, ich würde sagen, das sind umgedrehte Vorzeichen zur Vorwoche. St. Pauli durchaus bemüht, allerdings, ja, die Mainzer, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob man davon sprechen kann, eiskalt. Also, sie haben ihre Dinger gemacht. Ansonsten war das wirklich ein Spiel eigentlich auf Augenhöhe. Ich finde, das Ergebnis ist meines Erachtens auch viel zu deutlich. Auch wenn sie die Chancen einfach kaltschnäuzig ausgenutzt haben. Aber ich bleibe dabei, Pauli ist eine Mannschaft, auch für diejenigen, die es einfach für Pauli halten, vom Niveau her nicht bereit, Bundesliga zu spielen. Und wenn dann noch die Situationen dazukommen, dass du die Gegner förmlich einlädst, in der Liga Tore zu schießen,
Richtig.
dann ist die Konsequenz 0-3. Und wenn man sich die Tore anschaut, das 1-0, ja, ich glaube, Johnny Burkhardt weiß bis heute noch nicht, wo er das Tor einkategorisieren soll in seiner Karriere. Machen wir es kurz, es war kein Topspiel, es hat den Namen nicht verdient und die Mainzer nehmen 3 Punkte mit.
Ja. Machen wir so. Und dann kommen wir zu den Sonntagsspielen. Da hatten wir ja 3 an diesem Wochenende und den Anfang am Nachmittag machten dann der 1. FC Heidenheim und RB Leipzig, beide ja unter der Woche auch international unterwegs. Die Heidenheimer, ja, feiern einen Sieg gegen Ljubljana, 2-1, ziemlich spätes 2-1 Siegtor durch Wanner. Ja, und RB Leipzig kassierte nach 2-1 Führung und Überzahl dann am Ende sogar noch eine 3-2 Niederlage gegen Juve. Ganz, ganz bitterer Abend da für Leipzig. Haben sich aber rehabilitiert und fahren einen dreckigen Arbeitssieg in Heidenheim ein. Am Ende war es Openda, der das entscheidende Tor macht. Eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Leipziger eigentlich mehr vom Spiel hatten. Hinten heraus ganz schön nochmal geschwommen sind. Und ja, mit ein bisschen Glück machen die Heidenheimer vielleicht hinten raus sogar noch den Ausgleich, aber die Null steht weiter bei Leipzig. Es ist, glaube ich, schon ja, erst bei 2 Gegentoren die Leipziger. Von daher punktgleich mit den Bayern.
Ja, was machen wir mit dem Spiel? Ich glaube, du hast schon richtig gesagt. Es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften, glaube ich, haben sehr, sehr viel Kampf auf den Platz gelassen. Heidenheim, muss ich schon sagen, auch dadurch, dass sie es ja nicht gewohnt sind, unter der Woche Fußball zu spielen, auch was die Intensität angeht. Sie waren schon da, sie wollten Leipzig schon bezwingen und haben das Spiel nicht unbedingt so abgegeben. Und ja, aus Leipziger Sicht, wenn du 1-0 in Heidenheim gewinnst, wo du weißt, dass es immer schwer ist, ist es definitiv wichtiger Dreier, sind dran an Bayern München. Und klar, sie haben, ich würde nicht sagen, sie haben sich rehabilitiert von der unglücklichen Niederlage, sondern sie sind in der Bundesliga, glaube ich, voll da, sind eine Spitzenmannschaft und nach wie vor alles möglich, glaube ich, auch, um dauerhaft die Bayern in Bedrängnis zu bringen.
Ja, gebe ich euch recht, es war eigentlich ein ziemlich unterhaltsames Spiel. Ich glaube, es war zu erwarten, wie die Heidenheimer auftreten, dass die Leipziger ein Stück weit mehr von dem Spiel haben werden oder mehr dafür tun mussten in einer gewissen Hinsicht, war auch klar, dass sie sich dafür belohnen. Nach einer harten Niederlage unter der Woche zeigt einmal mehr, dass mit ihnen dieses Jahr zu rechnen ist.
Das Einzige, was wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen weiter ausbaufähig sein sollte und muss, ist, glaube ich, ja, die Offensivabteilung. Ich meine, 9 Tore in 6 Spielen ist, glaube ich, für Leipziger Verhältnisse und deren Ansprüche noch deutlich zu wenig. Da waren dann unter anderem 2-0-Nummern ja auch mit bei. Ganz anders im Gegensatz zu den Bayern steht bei den Leipzigern die Defensive 2 Gegentore bisher. Also ich glaube, da sind sie ganz gut aufgestellt und ich glaube auch, dass da die Neuzugänge in den nächsten Wochen weiter integriert werden und ja, dass die Leipziger sich da vielleicht schon von der einen oder anderen Mannschaft dann absetzen werden. So Richtung Schwarz-Gelb und so gedacht. Ja, und die Heidenheimer jetzt nach dem ersten Break wieder, nach 6 Spieltagen gegen die möglichen, ja, quasi gleichen Gegner um den Abstiegskampf vielleicht. Pauli, Augsburg und Mainz haben sie all ihre direkten Duelle gewonnen, stehen im gesicherten Mittelfeld. Also kann sich eigentlich, glaube ich, keiner beklagen bis dahin in Heidenheim für den guten Saisonstart. Denke ich mal. So, Fabi, und dann haben wir uns alle auf das Samstagabend-Topspiel gefreut.
Auf das Samstagabend-Topspiel.
Ja, oder Spätnachmittags-Topspiel.
Du meinst Sonntag, oder?
Ich habe gerade Sonntag gesagt.
Echt? Ich habe
Ja.
Samstag verstanden.
Nee.
Bin total verwirrt.
Total
Sprichst
verrückt.
von Stuttgart gegen Hoffenheim, oder?
Da können wir gleich auch noch zukommen. Das war ja auch
Ach
ein
so.
wichtiges Topspiel. Machen wir
Gut.
mit den Bayern weiter, Fabi, die in Frankfurt zu Gast waren, beim vermeintlichen Angstgegner der letzten
Scheiße.
Jahre. Ja, scheiße. Schneiden wir raus.
Ehrlicherweise, die ersten Minuten fand ich genial, also wie die Bayern aufgetreten sind. Tatsächlich dachte mir, das ist wirklich ein Auftritt, so wie man sich den wünscht als Bayern-Fan. Sehr druckvoll, super Gegenpressing und am Ende des Tages offensichtlich der große Schwachpunkt perfekt oder in Perfektion ausgenutzt von den Frankfurtern Umschaltsituationen, die einfach, ja, wie soll ich sagen, eiskalt. Man sieht es auch an den Statistiken, wenn die Frankfurter nach vorne gekommen sind, hat es geklingelt. Ich weiß nicht, wie ich es kategorisieren soll, das Spiel. Die Bayern ziemlich schnell zurückgekommen, verdient auch in Führung gegangen durch Uli Seh, der im Übrigen immer mehr zeigt, wie viel Potenzial in ihm steckt und eine Mannschaft, ja, die dann die letzten Minuten versucht hat, das Spiel oder das Ergebnis über die Runden zu bringen. Auffällig natürlich auch, dass Kompany alles eingewechselt hat, was irgendwo mit Defensive zu tun hat. Und trotzdem hat es nicht gereicht, wenn man sich durch einfachste Mittel ja, in der Nachspielzeit noch den Ausgleich einschenken hat lassen.
Du sprichst die Spielweise hinten heraus an, war ja schon unter der Woche, ja, auch schon eine Niederlage dann in Aston Villa. Da ging es ja ähnlich zustatten. Was macht man mit dem Unentschieden? Eigentlich ein überragender Auftritt der Bayern. Die Spielweise wollen sie weiter dran festhalten. Muss man, glaube ich, auch immer mal wieder dann mit rechnen, wenn du hinten so hoch verteidigst und 1 gegen 1 noch spielst, oder? Aber bei einer Führung so knapp vor Ende. Kannst dann ruhig hinten mal auf eine Viererkette setzen und alle mal zurückziehen, oder? Anstatt weiterhin vorne zu pressen.
Ja, die Frage, ja. Sören,
Nee,
bitte.
Frage.
Gerne.
Ja,
Nee, nee.
okay. Ja,
Mach.
die Frage ist ja immer, wenn du dich hinten reinstellst, dann hätte Frankfurt sicherlich auch eine andere Spielweise nochmal gebracht, hätte die Flanken reingebracht. Ich glaube, das Gute ist, dass auch die Bayern verantworten, die sehen mit dieser Spielweise, es funktioniert ja. Klar hast du jetzt 3 Tore kassiert, die Art und Weise sicherlich noch nicht optimal. Aber gerade wenn ich das Gegenpressing nehme, ich glaube schon, dass die Erfolgserlebnisse ja auch da sind. Ich glaube, vor dem 3-2, das war ja perfekt, ja, gepresst und das Tor dann auch gemacht. Also ich glaube schon, die Art und Weise, wie Bayern spielt, ist gut. Sicherlich, Konterabsicherung muss besser werden. Aber ich glaube, dass die Bayern noch nicht da sind, wo sie dann in der heißen Phase sein werden, nächstes Jahr, wenn es darum geht, Titel zu gewinnen. Aber ich glaube, von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sollten sie nicht abrücken.
Nee, nee, das haben ja, glaube ich, hinterher auch einige Spieler auch sofort gesagt. Wo ich jetzt schon ein bisschen meine Befürchtung habe, da können wir vielleicht dann im kommenden Jahr, Anfang des Jahres mal drauf zurückkommen, ob diese Spielweise über eine ganze Saison ja, praktizierbar ist. Da mache ich mir so ein paar Bauchschmerzen, gibt das schon. Ich weiß es nicht, ob das nur ein Gefühl so ist oder ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabi. Schön
Es sind halt
anzuschauen ist es auf
wahrscheinlich,
jeden Fall.
also ich glaube, es wird Anpassungen geben und die Länderspielpause ist vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, um über das ein oder andere zu reflektieren. Ich glaube an sich, die Grundidee, die ist sensationell, schön anzugucken, auch für mich als Fan. Allerdings muss man dann tatsächlich jetzt Aston Villa unter der Woche und jetzt auch das Spiel in Frankfurt als Referenz heranziehen, um die Schlüsse draus zu ziehen und sei es dann letztendlich vielleicht ja irgendwo in der Grundordnung, selbst bei hohem Pressing vielleicht ein bisschen anders sich zu positionieren. Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, die ein oder andere Option im Kader auszuprobieren. Wer weiß, aber wie gesagt, ich würde jetzt noch nicht ja, ein Stück weit alles über den Haufen schmeißen und davon ausgehen, dass die Taktik zum Scheitern verurteilt ist. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. Und ich glaube, nach dem Spiel, klar, man kann sich alles schönreden. Hätten sie ihre Chancen gemacht, dann wäre es wahrscheinlich 4-2, 4-3 oder 5-3 ausgegangen. Gut, da kannst du ja jetzt nichts davon kaufen, aber an sich glaube ich schon, dass sie ziemlich viel geben, um diese Dominanz aus der Vergangenheit wieder auf den Platz zu bekommen. Und der Weg ist bisher, würde ich sagen, trotzdem alles in allem okay.
Bisschen erstaunlich, hat man ja so die letzten Jahre auch nicht gehabt. Innenverteidiger-Duo jetzt schon seit mehreren Spielen und Wochen immer das Gleiche gewesen. Hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass das für mich, glaube ich, auch die beiden Innenverteidiger sind, die am meisten Sinn machen bei dem System. Oder sind, glaube ich, mit die schnellsten Innenverteidiger, die Bayern haben. Wen haben wir dann noch? Dyer und eventuell Stanisic, ne? Ito, ja, vielleicht. Ito noch. Deswegen, also wenn du da vielleicht den einen oder anderen dann mal reinwechselst, reinrotierst, könnte das vielleicht nochmal ganz anders aussehen, ne? Ich meine, Upamecano ist ja jetzt schon bei dem Spiel gegen Mamusho an seine Grenzen gekommen, ne? Was die Laufduelle angeht.
Ja, dann ist es aber genauso auch ein Punkt, über die Absicherung in solchen Fällen zu sprechen, wo du zwei Außenverteidiger hast, wie auch immer. Hm. Wird man sehen die nächsten Wochen.
Gut. Sören, du noch einen Satz über?
Höchstens positiv zu erwähnen, die Eintracht, finde ich, die im Moment einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Ich glaube, wir haben alle das Spiel unter der Woche geguckt in Istanbul, wo die Eintracht schon ein super Spiel gemacht hat. Und ich glaube, dass diese Mannschaft auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sicherlich noch in dieser Saison den einen oder anderen spektakulären Sieg einfahren wird. Mhm.
Gut, und dann kommen wir zum Abschluss des Spieltages noch zum Baden-Württemberg-Duell zwischen dem VfB und der TSG Hoffenheim, was am Ende für den VfB mit 1:1 endet. Der Ausgleich wurde wie ein Sieg gefeiert, aber eigentlich Ansprüche des VfB eigentlich zu wenig.
Ja, viel zu wenig. Ich glaube, mittlerweile ist der VfB eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga. Das sind Spiele, die du dann eben auch gewinnen musst. Und was man einfach sagen muss, dass der VfB sich, glaube ich, über das gesamte Spiel, in der ersten Halbzeit waren sie schon die bessere Mannschaft, aber die Zähne ausgebissen haben an der Defensive von der TSG. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, die es gut verteidigt haben, sich dann eben auch belohnt haben vor der Halbzeit mit dem 1-0. Aber das 1-1 geht schon mehr als in Ordnung. Ich glaube, die Hoffenheimer können damit auch leben, weil es schon ja auch ein bisschen schmeichelhaft war. Der VfB war schon die bessere Mannschaft. Klar, ohne sich die Torchancen rauszuspielen, die hundertprozentigen. Aber alles in allem, das 1-1 geht schon mehr als in Ordnung.
Mhm. Und mit dem 1-1 hat, glaube ich, auch Pellegrino Materazzo zumindest vorerst seinen Trainerstuhl gesichert. Fabi?
Ja, wie gesagt, ich bin da bei euch. Also irgendwo so ein bisschen fällt es mir schwer, das Ergebnis oder die Leistungen einzusortieren, weil es für die Stuttgarter einfach viel zu wenig war. Materazzo hat nochmal mit dem Ergebnis irgendwo den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber am Ende des Tages mittellangfristig ja, verzögert sich der Zeitpunkt wahrscheinlich nur. Ist ja wirklich so. Also ja. Schwer zu sagen.
Gut, dann haben wir die Bundesliga durch und dann würde ich sagen, Fabi, liegt dir bestimmt auch am Herzen, es ist wieder Länderspielpause. Und es stehen zwei brisante Duelle an, am Freitag gegen Bosnien und der Klassiker am Montag gegen die Holländer. Vielleicht noch ein paar Wörter, Sätze zu der Kadernominierung von Julian Nagelsmann.
Kann ich dir sagen, ich habe mir den Kader noch kein einziges Mal angeschaut, weil es okay. Mich tatsächlich null interessiert.
Ah, okay.
Ich hätte jetzt nicht mal gewusst, gegen wen sie am Freitag spielen, um ehrlich zu sein, weil Nationalmannschaft ist für mich einfach, ja, ich finde die Pause auch schrecklich, ja, die jetzt schon wieder ist.
Ganz unglücklich gelegt.
Und von daher bin ich bei dem Thema ehrlicherweise raus.
Ah, okay. Gut, dann Sören, habe ich dich als Ansprechpartner noch?
Ja, noch, ja. Ich glaube, so ein bisschen die Auftritte, liegt ja nur ein paar Wochen zurück, haben wir, glaube ich, schon noch im Kopf, wo gerade auch Wirtz und Musiala für Begeisterung gesorgt haben. Ich gehe aber mit. Also das ist jetzt schon wieder ein Nationalmannschaftsbreak zu haben, ist, glaube ich, auch einfach schrecklich, weil man jetzt auch darauf hofft, dass die Bundesliga jetzt einfach mal komplett losrollt und immer diese Pausen dazwischen. Aber wenn du ja jetzt eine Einschätzung haben möchtest, wie die Spiele ausgehen, kann ich dir dazu nichts sagen.
Nein, alles gut, alles gut. Ja, auf die verletzungsbedingten Ausfälle hat Julian Nagelsmann ja dann halt reagiert. Fabi, für dich dann aktuell, Johnny Burkhardt wurde nominiert.
Ja.
Tim Kleindienst, Leveling. Also alles Namen, die wir so noch nicht mit der Nationalmannschaft wirklich in Verbindung gebracht hatten. Ein Stiller ist wieder dabei, Serge Gnabry, auch wieder eingeladen worden.
Das habe ich mitbekommen.
Ja, und wahrscheinlich wird Olli Baumann den Part der Nummer 1 übernehmen. liegt, glaube ich, auch nahe. Große andere Möglichkeiten hat man da, glaube ich, nicht. Gut, Fabian, mach du da mit der zweiten Liga mal kurz noch weiter.
Oh, mit der zweiten Liga, ja, es gab ja ein Topspiel am Wochenende, glaube ich, was der HSV sehr verdient und ziemlich souverän, glaube ich, auch gewonnen hat, was man mitbekommen hat. Macht die ganze zweite Liga nochmal ein Stück weit spannender. Ansonsten Spektakel in Karlsruhe, wieder mit Darmstadt involviert, die ja auch bei Schalke so ein Spiel hingelegt hat. Und ansonsten würde ich sagen, war es eigentlich ein recht planbarer Samstag auf jeden Fall mit einem Sieg der Kölner, die Nürnberger, dass sie gegen Münster gewinnen. Und jetzt habe ich eh schon fast den ganzen Spieltag durch, oder?
So fast, ne? Bei dem Nürnberg-Sieg Miro Klose war da wohl schon ein bisschen, ja, wurde schon am Trainerstuhl gesägt, hat ja wohl auch nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen, sonst wäre es da auch unruhig geworden. Was hatten wir noch? Ja, die Kölner schaffen es auch mal einen Vorsprung über die Zeit zu retten, 2-0 Sieg. Ja, und ganz kurios, die Magdeburger, bei dem Spiel gab es 2 Elfmeter, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, wie die Elfmeter
nur gelesen, tatsächlich
zustande gekommen sind. Müsst ihr mal googeln, euch die Videos angucken, 2 Elfmeter mehr oder weniger quasi durch Handspiele, weil die Spieler den Ball in die Hand genommen haben. Einmal, weil der Torwart den Ball zum Spieler geworfen hat und der hat ihn dann in der Hand genommen. Und das andere war, glaube ich, nach einem Foulspiel, Spieler im 16. den Ball in die Hand genommen, obwohl gar nicht gepfiffen wurde. Also ziemlich kurios. Ja, und die Magdeburger sind auf Platz 2 hinter der Fortuna weiterhin. Glaube ich, immer noch das Überraschungsteam der zweiten Liga. Nee, aber ansonsten sehr eng zusammengerückt. Fabi hat es schon gesagt. Können wir uns, glaube ich, auch auf weitere spannende Wochen in der zweiten Liga freuen.
Und den neuen Trainer auf Schalke nicht vergessen mit Kees van Wonderen. Mal schauen, ob er Wunder vollbringt auf Schalke.
Ja, da weiß ich auch überhaupt noch nicht, was ich davon halten soll. Habe ich auch vorher noch nie den Namen gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabi. Auch wie eine Wundertüte.
Ja, also ich kannte den tatsächlich auch nicht, aber im Ruhrgebiet sucht man ja gern in Holland Trainer. Also vielleicht ist es einfach ja, so eine Art, die man da hat.
Ja, richtig. Ist kein Raul geworden, aber mal schauen, wie es auf Schalke dann weitergeht mit dem neuen Trainer. Gut, dann haben wir wieder unsere Dreiviertelstunde, unsere Halbzeit durch und dann war es das auch schon wieder für den Montag. Hat mich gefreut, Jungs.
Sind wir durch?
Sind wir durch, haben wir.
Okay, dann wollte ich nur zum Abschluss sagen, dass mein Gewinner des Spieltags Omar Mamouche gewesen wäre. Okay. Auch wenn es mir wehtut, aber ich finde im Moment in bestechender Form und mit Sicherheit auch einer der Kandidaten, die vielleicht bei dem einen oder anderen Top-Club irgendwo mal auf dem Zettel auftauchen.
Einer für die Bayern, Fabi?
Nee, das ist ja eher der Stil der Dortmunder. solche Spieler abzuwerben. Wir suchen ja eher auf der Insel mittlerweile. Von daher würde ich ihn eher nach Dortmund schicken.
Okay, gut. Und bei dir, Sören?
Mainz 05.
Mainz 05, okay. Dann gehe ich jetzt mal mit Kevin Vogt. Wer nach 10 Jahren endlich mal wieder ein Tor in der Bundesliga schießt.
Auch gut.
Ja, der hat es dann auch verdient. Gut, Jungs, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, sind ja noch lange 4 Tage, die wir vor uns
haben. Ja, und dann haben wir eine Woche Urlaub, oder?
Dann haben wir eine Woche Urlaub, richtig.
Ja, schon wieder.
Schon was geplant, Fabi?
Podcast-Urlaub.
Podcast-Urlaub, perfekt.
Nee, geplant noch nichts, tatsächlich.
Okay, also
mal gucken, was ich dann Montag mache.
Widmest du dich dem Football eventuell?
Football, Eishockey macht ja im Moment keinen Spaß, zumindest mir nicht.
Das stimmt.
Das wird leider eine ganz schwierige Saison werden, denke ich.
Genau. Gut, dann hören wir uns in 2 Wochen am Montag wieder.
Macht es gut, schöne Woche. Tschüss. Ciao.